Herzlich willkommen zum Podcast des Bündnisprojekts Streitraum, einem Projekt des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment sowie von Each One Teach One e.V., kurz EOTO, in Kooperation mit dem Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS. Mit dem Bündnisprojekt Streitraum wollten die Partner mittels Finanzierung durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, kurz EVZ, die Debatte um Antisemitismus und antischwarzen Rassismus voranbringen und eine Dialogfähigkeit sowie tragfähige Sprech- und Diskurskultur zum Verhältnis von Antisemitismus und antischwarzem Rassismus in gemeinsamen Maßnahmen umsetzen. Aktive Mitglieder aus den jeweiligen Communities sollten darin gestärkt werden, strittige Positionen innerhalb und zwischen den Communities zu verhandeln und diese in die Gesamtgesellschaft hineinzutragen. Wir wünschen Ihnen und Euch viel Spaß beim Zuhören und freuen uns auf Feedback.
Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von dem Podcast Streitraum. Ich freue mich sehr, dass wir heute zwei Gästinnen bei uns haben, die sehr stark in der Community-Arbeit verankert sind und von ihren Erfahrungen, aber auch natürlich ihren Expertisen mit uns sprechen. Mein Name ist Karen Taylor. Ich bin Leiterin der politischen Kommunikation im Community-Verein Each One Teach One, EOTO e.V. und auch Teil des Projekts Streitraum, das wir in diesem Jahr gemeinsam durchgeführt haben mit dem Kompetenzzentrum. Bei mir sind heute Laura Cassez und Michelle Pantke. Und bevor wir einsteigen, möchte ich euch beide gerne vorstellen und dann die nächsten 40 Minuten in etwa diskutieren über politische Unsichtbarkeit, wie wird ASR und Antisemitismus im politischen und aktivistischen Diskursen verhandelt und welche Auswirkungen hat dies auf die Bündnisfähigkeit zwischen jüdischen und schwarzen Communities. Aber zuerst zu meinen Gästinnen. Laura Cassez ist Leiterin der Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Sie studierte Psychologie und Sozialmanagement in Göttingen und Berlin. Als Autorin und Speakerin beziehen sich ihre Kernthemen auf die Wahrnehmung jüdischer Lebenswelten in Deutschland, den Einbezug dieser Perspektiven in gesellschaftliche Diskursräume und die Schaffung innovativer Konzepte für und mit jüdischen Communities. Im Herbst 2022 ist der von ihr herausgegebene Essayband »Sicher sind wir nicht geblieben – Jüdisch sein in Deutschland« beim S. Fischer Verlag erschienen. Und Laura bezeichnet sich selber auch als aktiven Teil der jüdischen Community hier in Deutschland, aber auch weltweit, richtig?
Genau. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Und ich darf begrüßen Michelle Pantke. Michelle lebt und studiert in Berlin. Sie ist selbst schwarz und afrodeutsch mit Eltern aus Madagaskar und Deutschland. Ihre Pronomen sind sie und ihr. Sie studiert seit 2 Jahren im Master Antisemitismusforschung und interessiert sich für die Intersektion von Antisemitismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit. Die Bündnisarbeit zwischen schwarzen und jüdischen Communities findet sie besonders spannend. Und auch ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, um zu diesem, nicht sehr oft diskutierten Thema, aber doch sehr relevanten, mit uns zu diskutieren. Auch an dich ein schönes Willkommen. Hallo.
Vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr, mitwirken zu dürfen bei diesem Projekt und bin sehr gespannt, worüber wir heute alle sprechen werden.
Wunderbar, dann steigen wir doch direkt ein bei den politischen oder generell bei den Verhandlungen innerhalb der Communities. Ist natürlich die Begegnung von unseren Communities, und ich sage unseren Communities, weil ich selber auch eine schwarze Frau bin, bewegt sich an einem Rahmen, der ja teilweise auch von Politik vorgegeben wird. Wenn wir uns anschauen, wie Antisemitismus und antischwarzer Rassismus in politischen Diskursen verhandelt wird oder auch generell das Thema Rassismus und Antisemitismus, also wir von den Plänen, die es da gibt, den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit, aber jetzt auch zuletzt der Maßnahmenbeschluss des Kabinettsausschusses gegen Rechts, Antisemitismus und Rassismus oder auch die Konstellation von unseren Beauftragten der Bundesregierung, von dem es dann einmal eingibt, einen Beauftragten gegen Antisemitismus. Jetzt gibt es einen Beauftragten gegen Antiziganismus, eine Beauftragte gegen Rassismus. Das ist sehr aufgesplittet. Wie nehmt ihr das wahr? Nehmt ihr das als ein wichtiges Element wahr, was zur Sichtbarkeit von unterschiedlichen Positionierungen und unterschiedlichen Communities führt? Oder nehmt ihr das eher als eine Zersplitterung von Dingen wahr, die vielleicht doch auch eher zumindest auf politischer Ebene irgendwo zusammengehören?
Ja, Karen, das ist eine interessante Frage, die du stellst, weil sie ja eigentlich das abbildet, was ohnehin sich in den Diskursen schon seit langer Zeit abbildet, nämlich die Frage danach, wann diese Konzepte bzw. die Diskriminierungsformen, die Erscheinungsformen, die unterschiedlichen Erscheinungsformen dieser Phänomene zusammengedacht werden müssen und wann und zu welchem Zweck sie eben auch ausdifferenziert werden müssen. Und das Zusammendenken oder das Subsumieren vielleicht noch viel eher von Antisemitismus unter Rassismus ist natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven geprägt. In Deutschland im Speziellen stellt sich natürlich die Frage, wer hat eigentlich bislang bestimmt, was Antisemitismus ist? Wer hat den wissenschaftlichen Diskurs bestimmt? Und wer hat bestimmt oder wie hat sich sozusagen entwickelt, wie jüdische Communities in diese Konzeptionalisierung auch mit eingebunden werden. Wo hat sich Expertise entwickelt und warum? Und inwieweit gehen sozusagen auch die tatsächlichen Lebensrealitäten von Jüdinnen und Juden in Forschung, in politische Entscheidungen und so weiter ein? Und das heißt, du hast ja jetzt eben auch diese Entscheidung auch nochmal beschrieben, dass es eben Beauftragte für unterschiedliche Phänomene gibt. Und ich würde sagen, dass es extrem wichtig ist, diese Phänomene jetzt nicht insofern getrennt voneinander zu betrachten oder mit dem Interesse zu sagen, dass es so etwas wie eine Hierarchisierung geben sollte. Also zuerst sollte in Deutschland aufgrund der Geschichte über Antisemitismus gesprochen werden, anschließend über Rassismus und dann, das wäre der falsche Schluss. Also das wäre sozusagen etwas, was nicht, wovon ich glaube, dass es nicht im Sinne der Communities wäre, zu sagen, im Übrigen aller Communities zu sagen, aus der deutschen Geschichte wird die Art und Weise abgeleitet, wie sozusagen oder in welcher Hierarchie über bestimmte Diskriminierungsformen gesprochen, wie zu ihnen gearbeitet wird und welche politischen Entscheidungen getroffen werden. Was aber wichtig ist, um Maßnahmen abzuleiten, die im Sinne der Communities sind auch, ist zu verstehen, wie diese Phänomene auch unterschiedlich funktionieren und wie auch auf unterschiedliche Art und Weise für sie sensibilisiert werden muss und wie auch sich aufgrund dessen, nicht nur aufgrund der Diskriminierung, die die Communities erleben, sondern auch, wie eben ihre Lebenswelten bedingt sind. Wodurch? Ist es Migration? Sind es andere Themen? Ja? Ist es eine Sichtbarkeit? Ist es Unsichtbarkeit? Wie groß sind diese Communities? Was erleben sie? Aufgrund dieser unterschiedlichen Bedarfe, Bedürfnisse und Erfahrungen ist es extrem wichtig, auch sozusagen die Spezifika dieser zu verstehen. Und im Fall von Antisemitismus oder der Abgrenzung von Antisemitismus und Rassismus zeigt sich eben schon an unterschiedlichen Facetten. Und das hat insbesondere die Praxisforschung in den letzten Jahren, die ja auch das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment sehr stark macht, unter anderem sehr stark hervorgebracht, warum es eben beispielsweise auf Basis der Erfahrung von Jüdinnen und Juden nicht so einfach ist, Antisemitismus unter Rassismus zu subsumieren, wenngleich viele Jüdinnen und Juden auch Rassismus im Alltag erleben. Und deshalb finde ich sozusagen diese Auseinanderdifferenzierung sehr wichtig, was aber im Umkehrschluss nicht bedeuten darf, dass diese Phänomene voneinander isoliert nur betrachtet werden dürfen, sondern der nächste Schritt müsste sein, diese Expertise wieder zusammenzuführen.
Das nehme ich direkt auf als Stichwort für den zweiten Block, in dem wir noch kommen, diese Expertise wieder zusammenzuführen. Aber zuerst Michelle, Wie nimmst du das wahr, diese unterschiedlichen, ja, ich habe es jetzt an den Beauftragten festgemacht, aber man kann es auch an den unterschiedlichen Programmen festmachen. Wie nimmst du das wahr? Führt das zusammen? Braucht es diese Trennung oder ist das nicht am Ende auch für die Community-Arbeit vielleicht hinderlich?
Ich kann mich da Laura eigentlich nur anschließen und würde dem halt auch noch hinzufügen, dass es natürlich wichtig ist zu gucken, in welchen Kontexten man diese ganzen Phänomene einzeln, aber auch gemeinsam betrachtet, da es ja auch zum Beispiel Mehrfachdiskriminierung geben kann von Menschen, die nicht nur einer marginalisierten Gruppe zugehörig sind, sondern zum Beispiel auch von Ableismus betroffen sind oder von Queerfeindlichkeit. Deswegen ist es sehr wichtig, diese Phänomene einzeln zu betrachten und zu gucken, wie wirken sie auf die marginalisierte Gruppe, was widerfährt dieser Gruppe, aber auch was haben sie gemeinsam. Denn was diese Gruppen gemeinsam haben, ist, glaube ich, meiner Meinung nach, sind ja die Erfahrungen von Mikroaggressionen und Ausgrenzung, aber auch von institutioneller und kultureller Unterdrückung. Aber dennoch kann man sie, glaube ich, nicht komplett gleich behandeln. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man da sich sowohl Antisemitismus als auch antischwarzen Rassismus oder antimuslimischen Rassismus, Rassismus gegen Romnia und Sintize oder halt auch Ableismus oder Homo- und Transphobie separat anschaut und halt guckt, was diese ganzen Phänomene gemeinsam haben, was aber auch unterschiedlich funktioniert. Und deswegen finde ich es sehr sinnvoll, dass marginalisierte Gruppen ihre eigenen, ja, Spokespeople haben und zum Beispiel halt auch Diskriminierungsbeauftragte dann haben, aber dass man halt auch in the bigger picture nicht außer Acht lässt, dass natürlich Leute auch von Mehrfachdiskriminierung betroffen sein können.
Und wie sieht das dann in der praktischen Community-Arbeit aus? Gibt es diese Räume, wo genau das verhandelt wird, was du gerade angesprochen hast, Michelle? Zum einen Räume, in denen klar ist, unterschiedliche Communities machen unterschiedliche Erfahrungen, aber gleichzeitig mit dem Wissen, dass es eine gemeinsame Marginalisierung von einer sogenannten, ja, Dominanz- oder Mehrheitsgesellschaft, wie auch immer man sie nennen möchte, gibt? Oder sind das alles noch getrennte Räume, gerade wenn wir auf die schwarze und die jüdischen Community schauen?
Ich würde sagen, dass es aktuell auf jeden Fall viel zu wenig Räume gibt, in denen marginalisierte Gruppen aufeinandertreffen können und sich miteinander austauschen können. Und das natürlich auch so ein bisschen der Bündnisarbeit und der Vernetzung, ja, zwischen den Communities im Weg steht, weil durch fehlende Wissenslücken und Sensibilisierung für die jeweils andere Diskriminierungsform man sich halt auch einfach nicht so gut verständigen kann und in dem Sinne auf jeden Fall mehr Begegnungsorte geschaffen werden müssen. Deswegen ist Streitraum halt auch ein sehr sinnvolles Projekt meiner Meinung nach, dass man in den Dialog tritt mit eben auch einer anderen marginalisierten Gruppe und sich darüber austauscht, was hat man überhaupt gemeinsam und was vielleicht nicht. Kann man noch voneinander lernen, bestimmt. Und was wäre wichtig, über die andere Gruppe zu wissen? Was macht die Community- und Bündnisarbeit leichter? Und wie kann man dafür sorgen, dass halt, ja, der gemeinsame Nenner, den alle Gruppen haben, nämlich White Supremacy, wie kann man dagegen vorgehen, dass nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft mehr Repräsentation und Sensibilisierung für Diskriminierung stattfindet, sondern dass man sich auch untereinander zwischen den jeweiligen Gruppen halt versteht und überhaupt miteinander spricht. Ja, daran scheitert es leider schon oft, dass dieses Gespräch aufgrund verhärteter Fronten noch nicht mal stattfinden kann und darauf basierend dann natürlich auch keine Zusammenarbeit stattfindet. Weswegen das aktuell, glaube ich, würde ich es einschätzen, noch eher separat passiert, dass jüdischer Aktivismus und schwarzer Aktivismus aktuell meiner Beobachtung nach noch nicht so viel, ja, miteinander teilen, wie es eigentlich möglich wäre.
Und dieses Miteinander sprechen, Laura, du warst ja jetzt auch Teil von dem Projekt Streitraum.
Mhm.
Teil des Beirates und hast auch in den unterschiedlichen Formaten teilgenommen. Hast du das Gefühl, dass dieses Miteinander sprechen, dass das Aufeinander zugehen in solchen Projekten gelingen kann? Ich denke auch immer an die Nachhaltigkeit von solchen Projekten. Oder müsste es viel eher verankert sein in den einzelnen Communities, die, ja, ich sag jetzt mal aus freien Stücken, wir wurden natürlich auch nicht gezwungen dazu, eigentlich ein intrinsisches Interesse daran haben müssten, dass es diesen Dialog gibt. Also wie hast du das wahrgenommen jetzt auch im Projektverlauf und wie glaubst du, sollte es weitergehen, damit genau so ein Austausch weiterhin stattfinden kann?
Also mir fällt in solchen Räumen immer auf, also auch zum Beispiel so in muslimisch-jüdischen Allianzbildungsräumen, Bündnisräumen, in denen auch unterschiedliche Ansätze verfolgt werden, wie Bündnisarbeit aussehen kann. Mir fällt in solchen Räumen immer auf, wie viel wir eigentlich gleichzeitig verhandeln müssen. Das ist so das Erste. Und was meine ich damit? Ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Personen, die sich in solchen Räumen treffen, schon, wie du sagst, auch intrinsisch motivierte Personen sind. Entweder qua eines privaten, persönlichen Interesses oder qua eben der Tatsache, dass sie politische Bildung machen oder AktivistInnen sind oder anderweitig eben mit diesen Themen zu tun haben und sich mit ihnen beschäftigen. Dass das eigentlich schon so eine eigene Gruppe ist, ja, die auch sich über lange Zeit angeeignet haben, auch zu reflektieren, was das jetzt sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen bedeutet, dass man zusammenkommt und miteinander spricht. Was mir immer wieder auffällt, ist also ganz persönlich einerseits, wie bereichernd das für mich ist und wie viel ich auch sozusagen über meine Community lerne, indem ich mit anderen Menschen spreche, die ähnliche oder andere Erfahrungen machen. Und ich glaube, das ist so als Ansatzpunkt etwas, wovon ich immer sagen würde, das ist für jede Community bereichernd. Und an der Stelle müsste auch eigentlich so ein Ansatzpunkt gelegt werden, in dem auch eine Nachhaltigkeit für Communities verankert werden kann. Weil das ist wirklich etwas, das stelle ich immer wieder fest, geteilte und unterschiedliche Erfahrungen und das Verständnis darüber, das macht was auch mit der Wahrnehmung von mir selbst. Und zwar in unterschiedliche Richtungen. Also einerseits, um irgendwie auch so das zu bekräftigen, meine Diskriminierungserfahrung, ich bin nicht verrückt, das passiert wirklich und das passiert auch anderen Menschen. Aber krass, ich wusste nicht sozusagen, ich habe auch selber Leerstellen. Mir fallen auch Dinge auf oder nicht auf, die mir so noch nicht klar waren, weil ich an der Stelle nicht betroffen bin. Das ist die eine Sache, von der ich immer denke, dass sozusagen diese Reflexionsmechanismen auch bereichernd sind für Menschen, die sehr geringe Ressourcen haben oder sich damit eigentlich gar nicht so tiefergehend auseinandersetzen, im Alltag, aus welchen Gründen auch immer, in den Communities. Und gleichzeitig, das hatte ich am Anfang gesagt, habe ich immer so das Gefühl, da kommen so viele Dinge zusammen, dass es manchmal auch ein bisschen overwhelming sein kann. Und was ich damit meine, ist einerseits zum Beispiel, dass ich feststelle, wir stoßen auf Wissenslücken gegenseitig, die ganz schnell auch in diesen Räumen zu Momenten führen, die nicht sicher werden. Und das kann man natürlich, wenn man aus der politischen Bildung kommt, aushandeln. Aber für viele ist es auch im Prozess, der kann das sehr, sehr schmerzhaft sein, weil man sich natürlich auch etwas von diesen Räumen erhofft. Und an der Stelle werden Bündnisse natürlich sehr, sehr fragil. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir das ja auch immer eigentlich unter den Vorzeichen verhandeln, dass wir uns in Deutschland auch in einem unsicheren Raum für alle befinden. Genau. Das heißt, und auch in dem Wissen, dass sozusagen diese Communities auch häufig zum Spielball werden bestimmter politischer Interessen. Und man so das Gefühl hat, oh Gott, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also wie stelle ich sicher, dass wir offen miteinander sprechen können, dass wir auch offen sagen können, diese Dinge weiß ich nicht oder ich habe hier möglicherweise etwas, eine Grenze überschritten oder Verletzungen hervorgerufen und gleichzeitig eben auch wirklich, wie man bei uns sagen würde, Tachles zu sprechen und auch Dinge anzusprechen, die in manchen Momenten auch mögliche Bündnisse verhindern und so weiter. Und ich finde, dieses Spannungsfeld ist immer wahnsinnig kompliziert auszutarieren und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es häufig nicht mitgedacht wird. Also dass sozusagen das Spannungsfeld zwischen, wir sprechen eigentlich in einem unsicheren Surrounding, wir wissen selber ganz viel nicht übereinander und wir sind auch ein ganz spezieller Schlag an Leuten, die miteinander sprechen, fehlt mir manchmal. Und das verhindert dann das Weiterdenken darüber, was ist jetzt eigentlich sinnvoll für unsere Communities? Wie bringen wir das in unsere Communities rein und wer hat was davon? Obwohl es so viele Potenziale gäbe.
Dieses unsichere Surrounding und dann das doch miteinander sprechen. Michelle, wie meinst du, kommen wir als unterschiedliche Communities dahin? Denn meine Wahrnehmung jetzt auch die Zielsetzung auch von dem Projekt Streitraum war, jenseits eines Diskurses, der ja auch gesetzt wird oder ich würde sogar sagen, vor allem gesetzt wird von einer Dominanzgesellschaft, dass es die jüdische Community dort gibt und die schwarzen Communities auf der anderen Seite gibt, wo ein gemeinsames Denken ja gar nicht stattfindet, ja, wo es fast ein gegeneinander ausspielen gibt, vor allem wenn wir uns die ganzen Diskurse anschauen zum Postkolonialismus, und ich werfe jetzt auch mal das Stichwort Documenta mit rein, ist es möglich, jenseits von diesen von außen festgesetzten Diskursen innerhalb unserer Communities das zu finden, worüber wir miteinander sprechen müssen? Oder gibt es nur diesen ja von außen geleiteten Diskurs, auf den wir irgendwie reagieren müssen? Kommen wir eigentlich raus aus diesen Zwängen, uns tatsächlich nur mit uns zu beschäftigen und nicht mit dem, was vom Außen als Rahmen festgegeben wird?
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage und ich glaube schon auf theoretischer Ebene auf jeden Fall, dass es möglich ist. Auf praktischer Ebene habe ich auch durchaus schon miterlebt, wie das funktioniert hat. Aber was man halt auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass nur weil man Teil einer marginalisierten Gruppe ist, man eben halt auch ja, beachten muss, dass Identitäten so vielfältig sein können, dass man nur, weil man jetzt zum Beispiel schwarz ist oder halt afrodeutsch und in Deutschland lebt, man jetzt nicht dieselben Erfahrungen teilt wie eine andere schwarze Person in Deutschland, die zum Beispiel ja, keinen Zugang zu Bildung hatte oder nicht die Möglichkeit hatte, sich überhaupt sicher in Deutschland bewegen zu können, da sie undocumented ist zum Beispiel. Das sind natürlich dann ganz andere Voraussetzungen. Und dann ist die gemeinsame schwarze Erfahrung ja auch direkt eine andere. Und ich glaube, dass diese ja, Vielfalt an Identitäten halt teilweise dann halt auch dazu führt, dass es sehr schwer ist, alle mitzudenken, was aber natürlich nicht zu kurz kommen darf. Und deswegen ist halt mein wichtiges Anliegen auf jeden Fall immer darauf hinzuweisen, dass halt wir nicht alle gleich sind, auch wenn wir zum Beispiel alle schwarz sind oder alle jüdisch sind, dass es da natürlich so unterschiedliche, ja, persönliche Biografien gibt, dass man das auf jeden Fall immer präsent haben sollte. Und dass man sich natürlich auch fragen muss, sind Räume, nur weil sie zum Beispiel für die schwarze Community gedacht sind, halt trotzdem für alle accessible und zugänglich? Denn was ich oft erlebt habe, auch in linken Räumen, wo es jetzt nicht spezifisch irgendwie für schwarze Community war, dass es halt auch sehr ja, intellektuell aufgeladen ist und sich halt auch nur eine bestimmte Gruppe linker Menschen dort aufhält, nämlich ja, bürgerliche linke Menschen, die halt das Privileg haben, studieren zu können und es halt sehr viel theoretisches Wissen gibt, aber halt andere Menschen, die vielleicht genauso sich als links definieren würden, aber dieses Wissen sich gar nicht aneignen konnten, weil sie keinen Zugang hatten zu ja, einem Studium zum Beispiel, dass die dann halt total, wie Laura auch sagt, irgendwie overwhelmed sind und dann halt denken, okay, ich weiß ja noch gar nicht so viel, ich kann da ja eigentlich gar nicht mitreden und sich dann halt vielleicht auch gar nicht trauen, solche Räume zu betreten, wenn es dann halt um theoretische Diskurse geht, von denen sie halt vielleicht keine Ahnung haben, dass es da dann halt auch wichtig ist, dass es halt eine ja, Diskussionskultur und Fehlerkultur gibt, die wohlwollend ist den Leuten gegenüber, aber dennoch auch kritisiert und problematische Sachen als solche anspricht und jetzt nicht problematische Sachen durchgehen lässt, aber trotzdem ja auch Leuten vergibt, wenn sie halt noch nicht so viel Wissen haben wie andere. Da das ja auch harte Arbeit ist, sich das anzueignen. Also ich wusste als Kind und als Jugendliche auch nicht unbedingt, ich wusste irgendwie, ich werde anders behandelt als meine weißen Freunde, aber dass es Rassismus ist, wie der genau funktioniert und dass es halt ein institutionelles, gesellschaftliches Problem ist, das wusste ich auch nicht. Das hat mir auch niemand gesagt in meinem weißen Umfeld. Das musste ich mir halt selber irgendwie anlesen und ja, irgendwie Videos schauen, Artikel lesen und zu Veranstaltungen gehen, das bedarf halt sehr viel Arbeit und Mühe und halt auch sehr viel Zeit. Und Leute, die die Zeit nicht haben, haben dennoch einen Platz in der Community verdient und müssen natürlich auch berücksichtigt werden, dass nicht alle Menschen dieselben Voraussetzungen an Wissen mitbringen.
Und wenn wir jetzt nochmal den Aspekt des Empowerments von Community-Arbeit und Aktivismus mit reinnehmen und auch das, was ihr beide jetzt angesprochen habt von fehlendem Wissen natürlich auf der einen Seite, dann aber auch von bestimmten Gruppen gesetztes Wissen und ich würde auch noch mit reinbringen, ein unsichtbar machen oder ein nicht beachten oder nicht wertschätzen von Wissen, das eben kein akademisches Wissen ist. Wie können unsere Communities, die ja, du hattest es gesagt, sehr, sehr, sehr divers sind. Ne? Michelle, du hattest gesagt, wir haben in den schwarzen Communities von Personen, die undocumented, also in, ne, zur höchst marginalisiertesten Teil dieser Gruppe gehören, bis AkademikerInnen, ProfessorInnen natürlich in der schwarzen Community. Und das Gleiche glaube ich, kann ich auch für die jüdische Community sagen, gerade wenn wir uns auch den hohen Anteil an Migrationsbewegung in diesen Communities anschauen. Was kann Community-Arbeit leisten? Und ich würde auch formulieren, muss Community-Arbeit leisten, um dieses Wissensdefizit oder auch dieses falsche oder anders Positionieren von Wissen aufzuarbeiten, damit wir als Communities uns auch bestärkt darin sehen, Teil von diesen sehr wichtigen Diskussionen zu sein.
Das, was du ansprichst, ist total wichtig, nämlich diese Frage danach, wo muss Empowerment für die eigenen Communities ansetzen? Und das ist ganz interessant. Die jüdische Community hat dieses Thema Empowerment total in sich und wusste es aber ganz lange nicht. Vielleicht muss ich dafür was Kurzes dazu sagen, was die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ist, die ja auch Träger des Kompetenzzentrums ist. Die ZWST ist der soziale Dachverband der jüdischen Communities in Deutschland und beschäftigt sich vor allem mit vulnerablen Gruppen innerhalb der jüdischen Community. Die Situation, die wir ja in Deutschland haben, ist eine sehr verzerrte Wahrnehmung der jüdischen Community, ein sehr sichtbares Narrativ, ein Post-45-Narrativ, das vor allem die jüdische Community einordnet in so eine Rollenzuschreibung, die was mit Erinnerungskultur zu tun hat. Und was aber in diesem Kontext, in diesem wahnsinnig politisch und historisch aufgeladenen Kontext immer hinten runterfällt, ist, wie sehen eigentlich jüdische Lebensrealitäten in Deutschland wirklich aus? Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe als ZWST, das auch sozialpolitisch einzuordnen und uns vor allem um diese Gruppen zu kümmern. Du hast es eben angesprochen, Karen, nicht nur ein großer Teil, sondern die gesamte jüdische Community in Deutschland ist eigentlich eine postmigrantische Community. Wenn sie nicht in den letzten 30 Jahren, und das ist mittlerweile 90% der jüdischen Community, die dadurch ausgemacht ist, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert sind, dann waren sie davor Holocaust-Überlebende, die auch aus Osteuropa in Deutschland und ja, es war ja eher die alliierte Besatzungszone, gestrandet waren. Das heißt, die Erfahrung von Flucht, Migration und Heimatlosigkeit hat die Identität dieser Community immer bestimmt. Was aber jetzt der große Unterschied ist, ist, dass die Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland migriert sind in den letzten 30 Jahren, das eigentlich aus einer anderen Perspektive als die Generation vorher gemacht haben, nämlich nicht bei aus Versehen in Deutschland zu stranden, sondern auch nach Deutschland auszuwandern, um auch als jüdische Person hier ein anderes Leben für sich und ihre Kinder garantieren zu können. Das ist an ganz, ganz vielen Stellen ein nicht eingelöstes Versprechen, weil wir es heute eigentlich mit einer Zielgruppe zu tun haben, dass alle Menschen, die vor 1954 geboren sind und aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion migriert sind, unter Altersarmut leiden, weil ihre Berufsabschlüsse nicht anerkannt wurden, weil sie einen Bruch in ihren Erwerbsbiografien hatten und weil ihnen eigentlich die Zugänge hier ins Arbeitsleben aus unterschiedlichsten Gründen total verwehrt wurden. Dazu kommt dann natürlich so ein Erleben von antislawischem Alltagsrassismus, Antisemitismus, auch in der Erfahrung, basierend auch auf der Erfahrung in der Sowjetunion. Und all diese Dinge sind aber Perspektiven, die zusammenkommen und das eben in Deutschland, im postnationalsozialistischen Deutschland. Und all diese Erfahrungen sind aber eigentlich Elemente, die sehr paradigmatisch sind für die Erfahrung von marginalisierten Communities in Deutschland. Diese Perspektive ist aber überhaupt nicht sichtbar, wenn über jüdisches Leben in Deutschland gesprochen wird. Ist auch nicht sexy, weil man möchte ja über blühendes jüdisches Leben sprechen, nach der Shoah, dass so ein Geschenk ist für die deutsche Gesellschaft und nicht darüber, dass die meisten jüdischen SeniorInnen arm sind und dass das ein Verschulden der Politik ist. Und sich solche Phänomene ja in anderen marginalisierten Communities auch wiederfinden. Und diese Diskrepanz, die ist eigentlich kaum aufzulösen, weil wer soll denn darüber sprechen? Also so viel zum Thema Sprachfähigkeit und also wer tritt auch öffentlich in Erscheinung? Wer hat das Privileg sozusagen, sich auch diese Diskurse transferieren zu können, auf die eigene Erfahrung anwenden zu können, Zugänge zu einer höheren akademischen Bildung, die auch diesen Raum lässt sozusagen, das durchzureflektieren, Expertise zu entwickeln, die Erfahrungen in den jüdischen Communities zu erfassen und daraus auch etwas zu machen und politische Forderungen abzuleiten, die sozusagen die RepräsentantInnen jüdischer Communities zu mehr als einem Instrumentarium in der Erinnerungskultur machen. Ja, das ist kompliziert.
Genau, und ich würde jetzt da auch noch tatsächlich auch noch mal eine Frage reinwerfen, bevor wir dann zu dir kommen, Michelle, noch zu der Beantwortung der ursprünglichen Frage. Und dennoch sind ja, würde ich sagen, Laura, Forderungen der sogenannten jüdischen Communities sehr präsent in den Diskursen, wenn, du hast jetzt Erinnerungspolitik benannt, du hast, ich würde auch noch weitergehen in die politischen Räume oder auch parlamentarischen Räume. Also wie kommt es, dass gefühlt auf der einen Seite so eine starke Sichtbarkeit da ist, auf der anderen Seite letztendlich die Personen, die jüdisch sind, ja gar nicht Teil von dieser Diskussion sind. Also wie war diese Entwicklung möglich?
Naja, eine Bekannte von mir sagt immer, das Ticket war teuer. Also die Repräsentanz von jüdischen Communities, ich finde auch da ist so ein bisschen so eine Schieflage drin, vor allem eben in der Wahrnehmung des Zentralrats der Juden als so eine wahnsinnig vermeintlich mächtige Institution. Auch das ist schon fast, diese Wahrnehmung der vermeintlichen Macht hat schon fast eine antisemitische Färbung, weil man immer dazu auch sagen muss, auch der Zentralrat, die ZWST war immer eine eher so eine Underdog-Organisation, aber die Sichtbarkeit, die sich sozusagen der Zentralrat erarbeitet hat, die ist diesen Institutionen nicht einfach so hingelegt worden, sondern da haben auch Menschen diese Sichtbarkeit wahnsinnig hart erkämpft und im Übrigen auch immer in Kontakt mit anderen marginalisierten Communities. Das ist natürlich eine sehr, wenn wir uns so anschauen, wie so diese Nachkriegsgeschichte sich auch entwickelt hat, natürlich total männlich dominiert gewesen. Und ganz bestimmte Figuren, die eben auch sozusagen die Kraft dazu hatten, das zu tun. Deswegen ist diese Wahrnehmung davon, dass das ein total patriarchales und auch konservatives Auftreten ist, auch so etwas, was so sehr gesetzt ist. Aber dabei wird ganz, ganz häufig vergessen, dass es hier auch um Selbstermächtigung ging und auch vor allem darum, dass es einfach kaum noch Menschen gab, die das hätten machen können. Also es gab literally keine Juden mehr in Deutschland. Mhm. Wir sprechen vor 1990 von einer Gruppe von 30.000 Menschen.
Ja.
Von denen alle Nachkommen oder selbst Überlebende der Shoah waren. Und diese Dominanz, die sich entwickelt hat, war eine Dominanz, die es gebraucht hat, um sich in einem postnationalsozialistischen Deutschland überhaupt zu behaupten. Das wird dann sehr schnell so als so super established wahrgenommen. Aber wenn man sich mal die ganzen Debatten anschaut, die in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit ausgefochten wurden, dann waren das entweder Debatten, die nie alleine wirklich erfolgreich waren. Also Beispiel Beschneidungsdebatte hat nicht nur die jüdische Community betroffen, sondern auch die muslimische zum Beispiel. Die Frage danach, was bedeutet das, wenn Geflüchtetenheime brennen? Das war nie eine Frage davon, hier tritt eine Community alleine auf, sondern das betrifft alle. Und natürlich wird es in den Momenten schmerzhaft, in denen die Diskussion eben nicht eine Diskussion der Marginalisierten gegen die sogenannte Dominanzgesellschaft sich richten, sondern es auch eben eine Diskussion unter Communities ist. Weil dann wird es ganz schnell kompliziert und schmerzhaft.
Ja, genau. Und dieses Schmerzhafte vielleicht nochmal zu dir, Michelle. Wir haben innerhalb der Communities nicht immer das Wissen, wenn wir auch in die schwarze Communities gucken. Und dann würde ich auch nochmal den Ball zurückspielen und auf die Empowerment-Frage kommen, die auch innerhalb der schwarzen Communities sehr wichtig ist und jetzt auch immer stärker in organisierten Communities fokussiert wird und auch gefordert wird als einen ganz wichtigen Bestandteil von einer Antirassismusarbeit. Es gibt keinen Kampf gegen Rassismus ohne entsprechendes Empowerment innerhalb der eigenen Communities. Und was kann diese Empowerment-Arbeit zu einer besseren Besprechbarkeit auch von Antisemitismus in den eigenen Communities führen?
Also zum Empowerment in der schwarzen Community würde ich, glaube ich, zuerst etwas sagen. Und zwar ist es da natürlich wichtig, dass man sich halt auch direkt an Kinder und Jugendliche wendet, an BPOC, Kinder und Jugendliche, und Projekte für die anbietet, wie es zum Beispiel auch bei Each One Teach One gibt, dass sie sich da zusammenfinden können, Tanzkurse machen oder sich für bestimmte andere Aktivitäten treffen, dass aber gleichzeitig die Bildung natürlich auch in den Schulen für halt weiße christliche Kinder natürlich auch nicht zu kurz kommen darf, dass die sensibilisiert werden, dass Kinder in ihrem Umfeld eine andere Lebensrealität haben als sie vielleicht und dass sie dafür dann halt auch sensibler werden und halt Rücksicht aufeinander nehmen und das natürlich dann nicht erst anfangen kann bei Erwachsenen, die sich dann ja antirassistisch irgendwie fortbilden, sondern dass natürlich so früh wie möglich ja begonnen wird, dass man dann halt mit ja Erwachsenen zu tun hat, die nicht noch alles lernen müssen, sondern halt von klein auf gelernt haben, besser miteinander umzugehen. Und community-übergreifend, ja, kann ich da auf jeden Fall mich auf eine Sache beziehen, die Laura gesagt hat, nämlich auf die Lebensrealitäten von jüdischen Menschen, vor allem auch von Shoah-Überlebenden in Deutschland, die halt in Altersarmut leben, dass diese Realitäten auf jeden Fall nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland absolut unterrepräsentiert sind, sondern natürlich auch in den Kontexten von BPOC-Communities. Dieses Bild ist eins, was ja insgesamt nicht sehr präsent ist und was natürlich sehr schade ist und halt in BPOC-Communities leider auch ja die Situation so ist, dass halt das Bild von jüdischen Menschen in Deutschland oft dann halt auch überhöht wird und dass dann gesagt wird, dass jüdische Menschen halt überrepräsentiert werden und man sich jüdischen Menschen in Deutschland viel mehr widmen würde als anderen Minderheiten, was ja, glaube ich, meiner Meinung nach nicht stimmt, denn alle bekommen zu wenig Aufmerksamkeit, aber dass es da halt auf jeden Fall ja eine große Diskrepanz gibt, was die Realität und was die Wahrnehmung in den anderen Communities angeht. Und dass in BPOC-Communities ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass im Gespräch über jüdische Menschen und jüdische Communities oft der Eindruck ist, was natürlich auch absolut antisemitische Tropes sind, dass halt Juden und Jüdinnen in Deutschland alle Teil der Bildungselite des Bildungsbürgertums sind und alle total krasse, gut bezahlte Jobs haben. Und dass das Bewusstsein dafür, dass alle Erfahrungen mit Migration, Ausgrenzung und so weiter haben, dass das viel zu kurz kommt. Also dass auch in der BPOC-Community ja auf jeden Fall sehr viel aufgearbeitet werden muss und dass halt postnationalsozialistische Lebensrealitäten von Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht so sind, wie sie halt oft in der Mehrheitsgesellschaft dargestellt werden. Und dass es da halt auch ja wahnsinnig schlimme Zustände wie Altersarmut und so weiter gibt, die halt nicht berücksichtigt werden und dass es in der BPOC-Community generell ein großes Problem gibt mit der Thematisierung von Antisemitismus und überhaupt von jüdischem Leben in Deutschland, dass das eigentlich so gut wie gar nicht ja zur Sprache kommt und es darüber nicht nur sehr große Wissenslücken gibt, sondern auch durch Unwissen sehr viele falsche Infos und halt auch ja antisemitische Propaganda, die sowohl in der Mehrheitsgesellschaft als auch in der BPOC-Community leider einen Nährboden gefunden hat, was die Bündnisarbeit zwischen den marginalisierten Communities sehr, sehr schwierig macht.
Jetzt haben wir über Antisemitismus innerhalb der schwarzen Communities gesprochen. Da würde mich nochmal interessieren, Laura, was auch antischwarzen Rassismus in den jüdischen Communities angeht. Und Michelle hat es gerade gesagt, natürlich oder nicht natürlich, aber es ist Fakt, das belegen die Zahlen, dass es Antisemitismus in der Dominanzgesellschaft in Deutschland gibt, dass das strukturell verankert ist. Ob wir uns jetzt die Polizei anschauen, ob wir uns die Interaktion auf dem Schulhof zwischen Kindern, man kann das eigentlich beliebig weit fortführen, diese Liste. Auf der anderen Seite der antischwarze Rassismus, auch dieser ist natürlich der Kolonialrassismus sehr stark in Deutschland verankert. Wie verhält es sich da zu der jüdischen Community? Ist auch das ein Rassismus, der so angenommen wird aus der Mehrheitsgesellschaft? Ist vielleicht auch mit Blick auf die Informationen, die du uns ja auch gegeben hast, dass die jüdische Community vor allem eine postmigrantische Community ist, vor allem aus Osteuropa. Kann man das auch in Verbindung bringen mit einer gewissen Tendenz, Neigung zu antischwarzem Rassismus? Da würde mich deine Einschätzung interessieren.
Ja, das, ich glaube, oder ich finde das total wichtig zu betonen, dass einerseits, wenn wir über Antisemitismus sprechen, die Feststellung total wichtig ist, dass es wirklich keinen antisemitismusfreien Raum in Deutschland gibt. Das hast du ja eben auch schon beschrieben. Es ist in dem Kontext Schule genauso natürlich wie bei Rassismus. Auch sind eben nicht nur die Peers, die das reproduzieren, sondern es sind auch die Lehrkräfte, die dafür nicht sensibilisiert sind. Das ist das ganze Umfeld eigentlich, was es manchmal so schwierig macht. Aber natürlich ist es so, dass auch jüdische Communities ja nicht in einem isolierten Raum aufwachsen, anders als manchmal suggeriert, ja, die bleiben immer unter sich, ne? Sondern natürlich ist das nicht der Fall. Jüdische Communities sind überhaupt nicht abgeschottet, sondern der größte Alltag aller Mitglieder von jüdischen Communities findet ja vor allem irgendwie in unterschiedlichsten Settings statt und nicht in der jüdischen Gemeinde. Und somit ist natürlich auch jede Person, die auch Teil einer jüdischen Community ist, auch Teil einer Gesellschaft, in der sie sozialisiert ist, die nicht frei ist von Rassismus und die schon gar nicht frei ist von antischwarzem Rassismus. Das ist in Deutschland der Fall. Ich fand es auch um die Black Lives Matter-Proteste 2020 faszinierend, wie in Deutschland eigentlich ständig über die USA als Problemfeld gesprochen wurde und nie sozusagen auch über die Kontinuität von antischwarzem Rassismus in Deutschland. Und da kann ich die jüdische Community nicht ausnehmen, weil sie eben auch ein Teil der Gesellschaft ist. Und etwas, worüber Michelle und ich auch im Vorgespräch viel gesprochen haben, ist eben so dieser Punkt, die eigene Diskriminierungserfahrung wappnet einen per se erstmal nicht dafür, andere Diskriminierungserfahrungen sofort zu erkennen. Und in manchen Fällen sensibilisiert es sozusagen Menschen auf einer bestimmten Ebene, aber das hat immer auch was mit der eigenen Erfahrung, mit dem eigenen Diskriminierungserleben zu tun, mit der Art und Weise, mit wem ich sozusagen auch aufgewachsen bin, wie ich sozialisiert wurde. Und natürlich ist es auch so, dass auch ideologisch bedingt in Ländern der ehemaligen Sowjetunion Rassismus also eigentlich fast schon ein zumindest subtiler Teil der Staatsdoktrin war. Und das bezieht sich auf antimuslimischen Rassismus und es bezieht sich leider auch auf antischwarzen Rassismus. Das heißt, wir sind immer sozusagen auch die Produkte der Gesellschaften, in denen wir aufwachsen. Und deshalb ist antischwarzer Rassismus innerhalb jüdischer Communities mindestens genauso ein Problem wie im Rest der Gesellschaft auch. Man darf sozusagen, und da würde ich mich selber auch immer mit rein, ich darf nicht davon ausgehen, dass nur weil ich in Bezug auf eine bestimmte Sache sensibilisiert bin, nicht auch eine Lehrstelle habe, die es aufzuarbeiten gilt. Und ich muss auch sagen, ich bin in Frankfurt aufgewachsen, ich bin da zur Schule gegangen, ich hatte immer irgendwie so ein extrem diverses Umfeld und dachte eigentlich, ich hätte auch so unterschiedliche Ausprägungsformen von Rassismus irgendwie verstanden und wäre da sehr sensibilisiert für. Und 2020 war für mich irgendwie noch mal so ein Wendepunkt, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich habe auch ganz schön viel noch nicht verstanden. Und das braucht aber Ressourcen. Also es braucht sozusagen die Kapazitäten, um die Ressourcen, um sich auch mal sozusagen auf diese Reflexionsebene einzulassen. Einlassen zu können und zu sagen, das ist ein anderes Erleben als meins. Das macht meins nicht kleiner, aber das ist ein anderes Erleben. Damit muss ich mich befassen und ich muss zuhören, bevor ich sagen kann, ich habe es verstanden. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, ich will gar keine Gründe benennen, warum das in vielen Kontexten in jüdischen Communities vielleicht auch noch nicht so der Fall ist. Aber es ist so. Also es hat meiner Meinung nach, findet eben mit anderen Diskriminierungserfahrungen nicht hinreichend Auseinandersetzung statt.
Ja, ich könnte jetzt noch ewig weitersprechen mit euch, aber wir haben tatsächlich nur noch kurze 3 Minuten. Und das möchte ich nutzen für einen Ausblick. Und nochmal aufgreifen, was du jetzt zuletzt gesagt hattest, Laura, wir brauchen diese Reflexionsebene. Das heißt erstmal, ich glaube auch erstmal individuell, bei mir, dann Community intern und dann als vielleicht letzten Schritt Community übergreifend. Wie kommen wir dahin? Also wir haben jetzt die Konfliktlinien aufgezeichnet, wir haben ja die Knackpunkte, an denen es einfach auch schwierig wird und auch schmerzhaft wird, miteinander zu sprechen. Aber wie kommen wir dahin, das zu überwinden? Michelle, du hattest von White Supremacy gesprochen. Also eigentlich haben wir ja im Kopf, von wem die ursprüngliche Gewalt, von wem das ursprüngliche Ausschließen ausgeht. Also wie kommen wir dahin, das als gemeinsamen Anknüpfungspunkt zu sehen und weniger die Differenzen, die es innerhalb unserer Communities gibt. Schwierige, große Frage. möchtest du beginnen, Michelle, und dann schließen wir mit dir ab, Laura.
Ich kann mich da eigentlich auch nur, ja, Laura anschließen und nochmal sehr unterschreiben, wie wichtig es ist, dass man bei sich selbst auch keine Entschuldigung macht und sich dieser Arbeit halt auch widmet und sich die Zeit nimmt, sich halt auch über den Tellerrand hinaus mit anderen Gruppen auseinanderzusetzen, zu gucken, was sind überhaupt deren Erfahrungen und deren, ja, was ist überhaupt deren Diskriminierung, wie funktioniert die und wie erleben sie diese Diskriminierung im Alltag zum Beispiel auch. Und dass man dann bei sich selbst anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und halt auch mit den anderen und das dann in Kombination natürlich auch in seiner Community bespricht. Und dann vielleicht erstmal untereinander, sodass man dann langsam aber sicher mehr lernt und dann halt auch zu einem Raum wird, in dem sich halt zum Beispiel jüdische Menschen dann halt auch wohlfühlen können und denen sie dann vielleicht auch betreten können und dann halt auch für einen Austausch dann bereit sind. Das geht aber nur, wenn der Raum natürlich dann auch ja sicher ist für sie. Also man kann jetzt nicht in einen Raum, wo niemand irgendeine Ahnung hat und der Meinung ist, Antisemitismus gibt's ja vielleicht gar nicht mehr. Da ist es natürlich absolut ja inappropriate, eine jüdische Person dahin einzuladen, um aufzuklären. Das ist ja dann, richtet dann mehr Schaden an als Nutzen. Deswegen ist es wichtig, da bei sich selbst auf jeden Fall auch darauf zu achten, dass man immer noch mehr lernen kann und dass man auch selber viele Sachen falsch machen wird und viele falsche Sachen sagen wird, bevor man andere Menschen, ja, und deren Erfahrungen richtig begreifen kann. Und dass es dann halt Räume gibt, in denen Menschen dann halt aufeinandertreffen können mit verschiedenen Hintergründen, ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich glaube, da muss man auf jeden Fall zuerst bei sich selbst anfangen und sich selbst weiterbilden, bevor man quasi auf andere Menschen losgelassen werden kann, weil man da dann im Zweifelsfall halt auch sehr viel Schaden anrichten kann. Deswegen muss die Arbeit da erstmal zu Hause stattfinden, bevor man dann ja mit anderen Communities sich auseinandersetzt. Aber wenn das erstmal passiert ist und man natürlich dann ja sich austauschen möchte, dann sollte das auf jeden Fall auch stattfinden. Und dafür fehlen halt leider einfach die Fördermittel, die Räume, in denen man sich begegnen kann, gibt es halt leider nicht zuhauf. Und da muss auf jeden Fall natürlich auch mehr passieren insgesamt.
Also erstmal, die Arbeit muss erst bei mir anfangen, bevor ich etwas erwarten kann. Laura, was ist deine Einschätzung dazu, wie wir in die Zukunft gewandt schauend als Communities zusammenkommen können und unsere Differenzen vielleicht nicht unbedingt beiseite schieben, aber als Differenzen akzeptieren und dann trotzdem solidarisch miteinander sein können?
Ich muss sagen, ich bin immer für einen ressourcenorientierten Ansatz, weil sozusagen die Verständigung über das gemeinsame Feindbild, das ja tatsächlich existiert, ja, ist etwas, was sozusagen auch ganz schnell zu so einem politischen Spielball wird. Wenn wir über die über gemeinsame politische Forderungen sprechen, dann ist das total wichtig. Aber wenn wir wirklich über eine Annäherung unter Communities sprechen, dann fehlt mir manchmal sozusagen ein ressourcenorientierter Ansatz, in dem auch so geguckt wird, was kann ich eigentlich von der anderen Person lernen? Und zwar einerseits über ihre Erfahrung, was muss ich verstehen von der anderen Person? Wie höre ich der anderen Person zu? Wie halte ich aus, was die andere Person mir sagt? Auch über das, was ich ihr angetan habe oder ihr antue. Wie schaffen wir eben einen Rahmen, in dem es möglich wird, einander zuzuhören, um auch so diese Themen wie Opferkonkurrenzen und so weiter und so fort einfach mal zu entwaffnen, als Machtmechanismen auch. Und dann ist aber auch so wirklich so der Punkt, was haben diese Communities eigentlich für Empowerment-Tools, von denen wir gegenseitig lernen können? Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich immer sagen muss, da können wir extrem viel voneinander lernen. Wenn ich mir schwarze Communities anschaue, die Art und Weise, wie sie sozusagen, wie viele schwarze Community auch den Stolz auf das eigene Erbe, auf Kulturen, auf den Reichtum an unterschiedlichen Kulturen und auch so die Widerständigkeit gegen Vereinnahmung und auch so Generalisierung zu etwas machen, was sie sozusagen sich zurückholen. Das ist ich habe das so häufig erlebt als wirklich so ein inspirierendes Moment, wo ich mir so dachte, das ist etwas, da können Communities etwas voneinander lernen. Wie geht man eigentlich mit Trauma um innerhalb der Community? Nicht nur, indem man über das Trauma spricht und es irgendwie historisch aufarbeitet, sondern wie wird auch nonverbal damit umgegangen? Das ist, glaube ich, etwas, was eigentlich so das größte Geschenk ist, was sich so Communities gegenseitig geben können. Und da hat haben jüdische Communities auch voll viel zu bieten, so. Aber sie haben auch viel zu lernen. Und das ist eigentlich so, das sind so Ansätze, die mich interessieren, für die es meistens keine Zeit, keine Ressourcen und auch keine politischen Räume gibt.
Finde ich ein sehr schönes und auch optimistisches Schlusswort, das ich gerne mitnehme. Also zum einen, wie du gesagt hattest, Michelle, bei mir selbst anfangen, aber ich finde es auch schön zu sagen, Laura, zu gucken, auch als Community zu gucken, was kann ich von den anderen Communities lernen und in meine eigenen Communities reintragen und das als Grundlage für einen gemeinsamen Diskurs, für ein gemeinsames und solidarisches Arbeiten und auch sicherlich Kämpfen zu sehen, ist ein sehr schöner Ansatz, der mich hoffnungsvoll stimmt. Ich danke euch beiden, Laura Cassez und Michelle Panke, für dieses Gespräch heute beim Podcast Streitraum. Ich weiß, diese Diskussion wird weitergehen. Das war von uns vielleicht nur ein kleiner, ja, nochmal Incentives für alle da draußen, sich weiter mit diesen Themen zu beschäftigen. Von uns Streitraum wird es noch weitere Folgen geben. Daher bleibt uns verbunden, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Mein Name ist Karen Taylor und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.